Die Bulimikerinnen erkennt man nicht. Das ist, die können dünn sein, die können dick sein, die können groß sein, die können übers Essen reden, nicht übers Essen reden. Du erkennst das nicht, weil es so eine heimliche Sucht ist.
Hallo und herzlich willkommen bei Gesund und Glücklich, dem Gesundheitspodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Elisabeth Eidenberger, ich bin Head of Podcast and Audio bei den Oberösterreichischen Nachrichten. Und ich bin die, die hier die Fragen stellt. Magersucht, Bulimie, Binge-Eating. Wenn du an eine Person denkst, die an einer Essstörung leidet, welches Bild hast du denn da eigentlich im Kopf? Wie sieht denn diese Person aus? Dünn, vielleicht sogar abgemagert, blass. Und, seien wir ehrlich, die meisten haben jetzt eine Frau im Kopf. Bei Essstörungen denken wir meistens, das trifft die Frauen. Dabei haben Frauen kein Monopol darauf. Im Gegenteil, auch bei Männern wird der Bezug zum Essen, die Essstörungen, die Diagnostik in diesem Bereich immer mehr. Und es gibt mittlerweile, und das ist jetzt vielleicht gut oder schlecht gleichzeitig, auch immer mehr bekannte Persönlichkeiten, prominente Männer, die ganz offen über ihre Essstörung sprechen. Vom ehemaligen Skispringer Sven Hannawald über den Ex-Formel-1-Fahrer David Coulthard bis hin zu Elton John oder dem Schauspieler Dennis Quaid. Also ganz viele haben schon offen über ihren ungesunden Bezug zum Essen gesprochen. Ein Tabuthema, das wir heute vor den Vorhang holen wollen. Wir reden über das Thema der Essstörungen und im Besonderen Essstörungen, wie sie auch Männer betreffen. Mir gegenüber sitzt eine Person, die aus ihrer eigenen leidvollen Erfahrung berichten kann, wenn es um Essstörungen geht. Sie ist Oberösterreicherin, sie ist Bestseller-Autorin, sie ist Meditationstrainerin und Achtsamkeitstrainerin und sie hat sich vor vielen Jahren dazu entschlossen, aus ihrer eigenen Geschichte ja anderen vielleicht den Weg ein bisschen zu erleichtern, darauf aufmerksam zu machen und ja auch in der Öffentlichkeit einfach dieses Tabuthema ein bisschen aufzulösen, um vielleicht anderen diesen Weg zu ersparen. Ich freue mich, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Willi Bergen.
Hallo, schön, dass ich bei euch da sein darf. Hallo.
Schön, dass du dir Zeit nimmst. Jetzt habe ich schon gesagt, du hast ein Buch geschrieben, das sehr autobiografisch auch ist, um einfach ein bisschen aufmerksam zu machen den Essstörungen. Und wir haben es im Vorgespräch gesagt oder ein bisschen besprochen, man wird schon langsam auch ein bisschen müde darüber zu berichten, weil man glauben könnte, naja, aber Essstörungen, Magersucht haben wir ja eh schon 1000 Mal berichtet. Wir haben diese Gespräche schon 100 Mal geführt. Eigentlich müsste es ja schon klar sein, dass das eine Krankheit ist, die da ist und wir wüssten eigentlich, man könnte es ja verhindern. So ein Dauerbrenner, warum reden wir dann immer noch drüber? Und die Realität zeigt allerdings, dass wir wahrscheinlich in einer Zeit leben, wo dieses Thema so groß ist wie noch nie. Was ist deine Einschätzung dazu?
So groß wie noch nie, ja. Ich werde auch in so einem Zusammenhang öfter gefragt, wie sind denn die Zahlen? Und da zögere ich immer und danke dir, dass du mir diese Frage nicht gestellt hast, weil das ist so tricky, das ist so schwierig zu beantworten. Die Dunkelziffer ist so hoch. Die Realität draußen ist erschütternd. Wenn ich jetzt ganz konkret davon spreche, im Rahmen dieses Buches, das ich da geschrieben habe, ich unterhalte mich mit jungen Frauen, 17-Jährigen, die mir in die Augen schauen, zwei Schülerinnen in Wien, und sagen, wir sind 6 Mädchen in der Klasse, ich weiß von einer, die es nicht hat. Das ist erschütternd. Es ist für mich dann auch eben der Anlass gewesen, warum setze ich mich jetzt wieder hin, mache eine Fortführung, eine Fortsetzung von meinem damaligen Buch, das ich vor 27 Jahren geschrieben habe und veröffentlicht habe, was damals ein Bestseller wurde, als ich von Magersucht und Bulimie berichtet habe im deutschsprachigen Raum, weil es ist, also damals habe ich es geschrieben mit der naiven Hoffnung, ich habe das hinter mir gehabt, habe jetzt in New York eine Therapieform gefunden, die mir geholfen hat. Ich bin Journalistin, ich schreibe jetzt drüber, ich kläre darüber auf und es wird nie mehr wieder in Deutschland eine Frau geben, die darunter leiden wird und so dieses stille Leiden ertragen muss. 27 Jahre später ist die Realität schlimmer als je zuvor. Also die Zahlen sind explodiert, gerade auch in den letzten 3 Jahren. Es war eine Zeit, die uns alle herausgefordert hat. Und Millionen von Menschen sind hinter diesem Pseudonym und Buzzword Mental Health Issue, also psychische Gesundheit, anonym zurückgeblieben. Es gibt diese Millionen von Menschen, die eine Essstörung entwickelt haben, die unter Depressionen leiden, Panikattacken haben und so weiter. Und als mich dann die beste Freundin angerufen hat und gesagt hat, Willi, du musst mir jetzt helfen. Meine Tochter ist mit 32 Kilo im Krankenhaus, massive Magersucht. Immer noch hat sich alles in mir gewehrt. Ich möchte diese Box nicht mehr aufmachen, diese Pandoras-Box, die ich selbst zugehabt habe, weil ich gesagt habe, du, ich habe es hinter mir gehabt, ich habe damals mein Buch geschrieben, aber plötzlich war ich die Erwachsene im Raum und wusste, jetzt kann ich nicht mehr wegschauen und sagen, ja, sollen sich andere drum kümmern. Und dann habe ich mich hingesetzt und gesagt, ich kann nur schreiben, ich kann nur, das ist mein Mittel. Und habe mich eben hingesetzt und habe dieses Buch geschrieben, Soulful Healing, wie die Heilung einer Essstörung zu tiefem Glück führen kann, um mehrere Dinge zu erreichen. Ganz, ganz klar ist aufzuklären, eine Essstörung ist eine massive, schwere Krankheit. Das ist nicht so etwas, was unsere Teenager so ein bisschen machen und was dann eh vorbeigeht, wenn man heiratet. Das habe ich immer wieder noch gehört.
Genau, bis zum Heiraten ist es wieder gut.
Ja.
Mhm, kenne ich auch.
Und auch. Ja. Und es geht auch nicht vorbei, wenn man einfach ein bisschen mehr isst. Das hat es damit nicht getan. Ein Mädel ist halt gescheit. Wir reden hier von einer Krankheit, die einer Alkoholsucht gleicht. Wir reden von einer Krankheit, wenn ich jetzt von Magersucht und Bulimie spreche, den häufigsten, und Binge-Eating, da haben wir es mit einer Krankheit zu tun, wo wir im Gehirn eine neurologisch bedingte Abhängigkeit an den Stoff Essen haben. Und das ist so ernst zu nehmen wie Alkohol. Wenn unsere Teenager immer mehr trinken, reden wir auch darüber. Das Schamgefühl, die öffentliche Scham ist nicht so groß bei Alkohol oder anderen Suchtmitteln. Und das Thema Essen ist immer noch unterbelichtet. Vor allem, was mir bei diesem Buch so wichtig war, über Therapiemöglichkeiten aufzuklären, die greifen, die uns wirklich die am Körper ansetzen, im Akutstadium einer Essstörung, und wir sprechen eben von Millionen an Menschen im Dachraum, die akut eine Essstörung haben. Und das setzt man am Körper an, weil der Körper bringt uns ins Hier und Jetzt. Und das war mir so wichtig, weil das waren auch die Therapieansätze, die mir so geholfen haben, damals vor 30 Jahren.
Wenn du davon sprichst, vielleicht nimmst du uns mal kurz auf die Reise mit. Wie ist es dir denn damals ergangen? Was hattest du für eine Essstörung? Und wie hast du damit gelebt? Ich stelle mir vor, das ist ja ein tägliches sich verstecken, sich verbiegen, damit es vielleicht auch niemand anderer mitkriegt.
Mhm. Heute rückblickend kann ich sagen, es ist 40 Jahre her, dass ich damit begonnen habe. Es ist ein unfassbarer Albtraum, der so harmlos beginnt. Ich habe es damals vor 40 Jahren so harmlos begonnen, wie es unsere heutigen Jugendlichen machen und eben auch immer mehr Männer so harmlos damit beginnen, ein bisschen mit Diäten am Körper herumschrauben. Und das nenne ich bewusst so, wie ich sage, mit Diäten am Körper herumschrauben. Weil was passiert? So wie ich damals mit 12 Jahren meine erste Diät begonnen habe. Du trainierst den Körper mit Diäten, mit wiederholten, exzessiven Diäten. Eine Diät per se macht nicht süchtig. Aber dieses Wiederholte, was man eben in meisten Fällen als Jugendlicher macht, dass man so exzessiv sich in irgendwas reinstürzt, hat im Hirn dann zur Folge, dass das Hirn, das evolutionsgeschichtlich über Millionen von Jahren trainiert wurde, wenn ich Hunger, muss ich in Alarmbereitschaft gehen und sagen, jetzt brauche ich Essen. Sobald ich unterhungert bin, sagt der Körper, sagt das Hirn, jetzt essen, was Zeugs hält. Ich habe keine Ahnung, wann die wieder mich so unterhungert. Ich muss vorsorgen. Und dieser Prozess beginnt dann eben im Hirn herumzuschrauben, diesen Suchtmechanismus anzusetzen. Und an dieser Stelle möchte ich auch gern dazu sagen, ich bin ja keine Medizinerin, ich bin keine Expertin für Essstörungen, bin kein Coach, ich bin jemand, die die leidvolle Erfahrung gemacht hat, wie so viele, die dann eben auch ein Buch darüber geschrieben hat und die jetzt darüber aufklären will. Dass Ärzte, Mediziner das anders definieren und formulieren, hoffentlich. Aber ich kann es eben nur so salopp sagen, im Hirn beginnst du Suchtmechanismen zu legen, die immer enger werden. Und das ist ja auch so interessant, was die Wissenschaft bis heute noch nicht weiß. Wir wissen noch nicht, wenn du hungerst, in dieses exzessive Hungern reingehst, die einen werden magersüchtig und die anderen gehen ins Binge-Eaten, schaffen es nicht.
Zwischenfrage, was ist Binge-Eaten?
Es hat sich so, dieses Binge-Eaten, der Begriff, kommt aus dem Englischen, dass wir sagen, salopp in Oberösterreich sagen wir Fressattacke. Dass du es einfach nicht mehr halten kannst, dass du einfach ran an den Kühlschrank gehst, auf dem Weg von der Arbeit nach Haus oder von zu Hause zur Arbeit, egal wo, du plötzlich diesen unfassbaren Zustand im Hirn hast, Essen und jetzt ran. Man nennt es auch emotionales Essen, aber Binge-Eating ist mehr dieser schönere Begriff für Fressanfall, wo du dich nicht mehr halten kannst, weil du in der Sucht bist. Ja? Zurückzugehen, wenn du mich fragen willst, das ist auch so interessant, Elisabeth, wenn man mich fragt, ja, führe uns durch diesen Alltag.
Ja, bitte.
Das ist ja wirklich auch immer wieder so interessant, weil es eben so, schon so lange her ist für mich und weil es selbst für mich mit diesem Abstand immer noch fast pervers erscheint, für mich vor mir selbst zu sagen, Wahnsinn, das war mal ich. Diesen großen Respekt mit Herzklopfen zurückzuschauen. So hat mein Alltag ausgeschaut. So, wie hat der Alltag ausgeschaut? Nachdem ich eben ein paar Jahre sehr erfolgreich so mit Magersucht geflirtet habe, definitiv ein Magersucht-ähnliches Essverhalten gehabt habe, wurden meine Binges, meine Fressattacken, die meistens am Wochenende waren, immer heftiger. Und mit so gut 16 Jahren dachte ich, ich erfinde das Erbrechen. Wir reden hier wirklich von den 80er Jahren in Oberösterreich. Es hat wirklich niemand von Bulimie gesprochen. Ich war überzeugt, ich bin die einzig perverse Frau auf der ganzen Welt. Das hat sich dann, dieses Erbrechen wurde dann sehr, sehr schnell ein unfassbarer Albtraum an. Essen besorgen, erbrechen, Essen besorgen, erbrechen. Dieses, du stehst in der Früh auf, hast da fest vorgenommen, heute wird's anders. Nein, bis 11 Uhr, nein, ich esse erst um 12, weil ich weiß nicht, wie es mir geht, wenn ich esse. Es beginnt schon in der Schulpause, dass du mehr als ein Brot isst. Du organisierst dich, du nimmst dir, du gehst ganz sukzessive einkaufen. Du tust Essen hamstern, irgendwo verstecken, dass du deinen Stoff essen jederzeit abrufbar hast und du gehst erbrechen. Dieser Albtraum, wie gesagt, ich habe heute noch großen Respekt davor, darüber zu reden. Stell mir jede andere Frage, aber bring mich dort nicht mehr zurück. Und ja, erst, es hat damals eben auch schon erste dann doch Therapieansätze gegeben, hoffnungslos nicht gegriffen, weil am Thema vorbei.
Bist du selbst dann draufgekommen, stopp, ich muss jetzt was ändern? Oder hat dein Umfeld irgendwann gemerkt, mit der Willi, da stimmt was nicht? Ja. Die ist so dünn, sie irgendwie verhält sie sich vielleicht auch komisch. Wo war dann der Knackpunkt, dass du gemerkt hast, jetzt muss ich was ändern?
Also der Knackpunkt war definitiv, als meine Eltern es mitbekommen haben. Es waren ganz schlimme, furchtbare Jahre, auch meine ganze Familie. Aber wie gesagt, die haben es definitiv mitbekommen. Ich habe ein absolut massives Essproblem. Ich war nicht mehr, das möchte ich eben hier auch betonen, wie du es in der Einleitung gesagt hast, eine Bulimikerin erkennt man in den schwierigsten Fällen. Magersucht erkennt man, die Binge-Eater, die Adipositas erkennt man am Jobby, am Übergewicht. Die Bulimikerinnen erkennt man nicht. Das ist, die können dünn sein, die können dick sein, die können groß sein, die können übers Essen reden, nicht übers Essen reden. Du erkennst das nicht, weil es so eine heimliche Sucht ist. Das ist eines dieser Symptome der Sucht, dass du nicht drüber redest und dass du dieses Doppelleben so perfekt aufbaust. Auf der einen Seite dieses, was fast alle Betroffenen Monster nennen, das überkommt dich, das hat absolute Führung. Und dann diese, Willi, ich habe alles unter Kontrolle, mir geht's gut, ich bin immer interessiert an anderen Menschen, dieses Überkompensieren an Funktionieren, an Liebsein, an alles im Griff haben, ganz massives Symptom der Bulimie, einer Essstörung überhaupt, ist dieses Bedürfnis nach Kontrolle bei der Magersucht ganz, ganz stark ausgeprägt.
Und dann hast du auch erzählt schon und auch geschrieben, eben diese klassischen Therapiemaßnahmen haben nicht wirklich funktioniert bei dir. Was hat denn dann auch wirklich gegriffen, dass du den Weg da rausgefunden hast?
Als ich dann in New York war, mit 23 Jahren bin ich nach New York gegangen, habe unter anderem auch als freie Journalistin gearbeitet, habe dann auch schon über solche Themen gesprochen, aber mein Alltag war einfach wie im Buch beschrieben. Ein Albtraum, ein tägliches Chaos. Hatte ich dann endlich jemand, der mir eine Therapeutin genannt hat, und einer der ersten Sätze, die sie zu mir gesagt hat, war: Willi, Honey, hat sie gesagt, du kannst mich gerne bezahlen, über deine Vergangenheit zu reden. Aber wollen wir nicht unsere ganzen Ressourcen, Zeit und Geld, in deine Zukunft stecken? Das war mal ganz neu für mich damals. Und das zweite ganz Wichtige war, Willi, du bist ja nicht pervers. Willi, du bist ja nicht krank. Du bist süchtig nach dem Stoffessen. Das war so ein Befreiungsschlag für mich, weil mir wurde über Jahre dann, über sicher 3-4 Jahre, immer wieder gesagt, ich bin pervers, ich habe was nicht unter Kontrolle, mit mir stimmt was nicht. Und das war so, da wissen wir auch heute aus den Studien heraus, dass das so eine Erleichterung ist für die Betroffenen, weil damit kann man plötzlich ganz andere Hebeln ansetzen in der Therapie. Und bei mir damals war es eben wirklich das, was wir heute Achtsamkeit nennen, dieses bewusste Zurückführen ins Hier und Jetzt. Eine der ersten Übungen, die sie mir mitgegeben hat, war Honey, sie hat wirklich sehr oft Honey gesagt. Honey, du wirst heute wahrscheinlich nach der Therapiestunde wieder beim Deli im Supermarkt gehen, Stoff einkaufen. Wir erwarten uns nicht, dass du heute geheilt rausgehst. Aber probier doch heute mal, dich bewusst dabei zu beobachten. Ganz wertfrei. Einer der Grundprinzipien von Achtsamkeit. Wertfrei beobachten. Aha, ich gehe jetzt gerade rein. Aha, ich nehme immer diese Kekse. Aha, ich nehme ja dann immer Schlagobers dazu, weil sich's gut einbreien lässt. Beobachte dich, als du nach dem Schlagobers greifst, es in die Einkaufskorb legst. Beobachte dich, als du bei der Kasse stehst und ein ganz schlechtes Gewissen hast, weil du jetzt zweimal am Tag bei dieser Kasse stehst und ihre Junkfood aufs Förderband legst. Vielleicht kriegt es mit, kriegt es nicht mit. beobachte dich dabei, schreib dir auf, wie viel du gegessen hast, schreib dir auf, wie oft du erbrochen hast. Dieses bewusste Beobachten. Und einer der Übungen, die die ich gar nicht anders nennen kann, außer mit dem Begriff, sie hat mir gezeigt, etwas zu segnen.
Okay, interessant.
Ja, etwas zu segnen, etwas gutheißen. So wie es ist. Nicht eingreifen mit einem Urteil, das ist gut, das ist schlecht. Also ohnehin hat sie gesagt, vergiss einmal wirklich dieses Gut und Böse. Sondern etwas zu segnen. Ich habe genauso reagiert wie du jetzt.
Mit einem großen Fragezeichen im Kopf. Ja, ein bisschen schon.
Im Englischen ist es ein bisschen leichter, weil es ja heißt, let's bless something. Vielleicht auch, weil die englische Sprache doch damals, da hatte ich noch mehr Distanz zur englischen Sprache. Aber etwas zu segnen heißt ja etwas, ich segne dich so, wie du bist und übergebe dich einer größeren Ordnung, einer größeren Dimension, einer größeren Realität. Dann verliert das an Dringlichkeit und auch der dringende Appell, den man ja immer wieder haben, ich tue das jetzt verändern. Sondern etwas segnen, ich heiße es gut. Ich habe gesegnet, dass ich nach Hause komme, dass ich wieder mal alleine war, ich und mein Zwang, da essen zu müssen, ich und meine Sucht. Und dadurch wurde tatsächlich diese Distanz zur Sucht, zum Suchtstoff, zum Suchtverhalten, zu meiner ewigen Schuldgefühl und meinem ewigen Selbstdialog immer größer. Diese Mechanismen, diese Tools der Achtsamkeit, etwas wertfrei beobachten und damit komme ich ja immer mehr in den inneren Beobachter rein. Und der innere Beobachter ist ja der, der mich jetzt hier in diesem Moment verankert, der mir Sicherheit gibt. Und das, Elisabeth, war natürlich nicht eine Frage von ein paar Monaten.
Das ist ein Prozess natürlich.
Das ist genau wirklich ein jahrelanges Antasten, Herantasten an die eigene Mitte. Ja, dann hat es natürlich noch unzählige andere Therapieansätze gegeben. Ganz, ganz, ganz wichtig, damals schon auch Mikro- und Makronährstoffe, die wir aber damals noch nicht so benannt haben. Das war noch nicht so der Run an diese Mikronährstoffe.
Also auch so diese Akzeptanz, einmal zu sagen, okay, es ist halt so, wie es ist und sich eben einmal auf sich zu besinnen, nach innen zu hören und mal schauen, okay, was tue ich denn jetzt? Jetzt hast du aus deiner Erfahrung natürlich, kannst du ganz viel erzählen und jetzt habe ich aber eingangs natürlich gesagt, es trifft auch immer mehr Männer. Mhm. Ist es denn bei Männern anders, wenn sie eine Essstörung haben? Und ich glaube, auch da sind die Zahlen werden immer größer und es wird immer mehr publik, auch dass sich Männer ganz bewusst mit ihrem Körper beschäftigen, schauen. Bei Sportlern kennt man das oft, die müssen ein gewisses Gewicht erreichen, damit sie bei diesem Wettkampf mitmachen können und so weiter. Also da ist schon auch ganz viel Druck von außen, der da auf gerade wahrscheinlich auch die Männer
draufkommt. Ja, es ist so interessant. Wir hatten jetzt wirklich Jahrzehnte immer gesprochen, eine Essstörung betrifft vorwiegend die Frauen und ein schwindend kleiner Prozentsatz davon sind Männer. Wir kommen jetzt drauf, wiederum Studien aus den USA, die sind in dem Bereich einfach ein paar Jahre voraus, die uns sagen, das stimmt so nicht. Männer hatten immer schon eine Essstörung, aber wir haben bisher die falschen Fragen gestellt. Bei Männern drückt sich eine Essstörung anders aus. Stichwort Sportbulimie, Anorexia, Bigorexie heißt das, also diese Sucht nach Muskelaufbau, was ja stark mit dem Essen zu tun hat. Männer gehen dann stark in den Protein, in das proteinhaltige Essen über. Diät halten strikter Verzicht auf Fette. Und Männer gehen mit ihren Problemen grundsätzlich anders um. Ich sage da immer so gerne, weil ich eine Frau bin, darf ich das sagen. Wir Frauen müssen reden, damit wir wissen, was wir sagen wollen. Das ist so ein kleiner Spruch, der ja wirklich wahr ist. Männer gehen anders auf ihre Gefühle ein, haben einen anderen Zugang und daraus ergibt sich eben auch im dritten Punkt, die Mechanismen bei der Therapie, beim Therapieansatz, die setzen demnach auch anders an. Also zurück zum ersten Punkt, ja, Männer hatten immer schon eine Essstörung, mehr als wir dachten. Und ja, es wird tatsächlich immer mehr, also das Deutsche Ärzteblatt berichtet darüber, schon vor dem Lockdown massiv angestiegen durch, ja, wir sind da, wo wir sind. Wir leben in Zeiten von Social Media. Der Druck wird enorm groß, auch für junge Männer. Wie sehe ich aus? Bei Männern, es ist ja interessant, ein junger Mann schaut sich in den Spiegel und schaut bei der Hüfte, bei der Gürtellinie aufwärts in den Spiegel und sagt, wie schaue ich aus? Frauen tendieren eher beim Gürtel unterhalb, wie schaue ich aus? Bauch, Beine, Po. Das setzen wieder andere Mechanismen an. Männer wollen Muskeln aufbauen, verzichten auf Fette, gehen in eine übersteigerte, in ein übersteigendes Diätverhalten.
Mhm, ja? Genau.
Und da kommen sie auch schon in dieses, wie ich immer wieder sage, in dieses Schrauben am Körper mit Diäten. Weil in dem Moment, wo du aus deiner gewohnten Diät herauskommst, setzt du im Hirn so Mechanismen an. Und ja, in den meisten Fällen ist es ja auch mit Hungern verbunden. Und da setzen eben dann im Hirn diese Mechanismen an. Und eben ganz stark verbreitet ist bei den Männern die sogenannte Sportbulimie. Du isst, hältst dich strikt an Diäten, kommst in das Binge-Eaten rein. Die Männer kommen dann in diese Sportbulimie hinein. Und jetzt am Anfang hast du mich auch gefragt, was denn wirklich eine Bulimie ist. Wie definieren wir eine Bulimie? Eine Bulimie, sagen wir salopp erklärt, wenn du in dieses exzessive Essen reinkommst, aufgrund dieser suchtähnlichen, ja, dieser Sucht, die sich im Hirn jetzt ausgebildet hat, und du gehst dann exzessiv in Maßnahmen rein, um dieses Essen wieder loszuwerden. Die einen gehen erbrechen, die anderen haben einen massiven Abführtablettenmissbrauch, die anderen gehen ins Fitnessstudio, gehen laufen, gehen eben in diese Sportbulimie. Und Männer neigen mehr dazu. Warum auch? Warum neigen Männer auch mehr zur Sportbulimie? Weil Männer, wie gesagt, im zweiten Schritt anders zu ihren Gefühlen stehen, einen anderen Zugang haben und im dritten ja andere Lösungsansätze haben. Das ist eben so tricky bei den Männern. Sie erleben sich schon, ich habe wirklich irgendein Problem mit dem Essen, also das normal ist das nicht. Aber ich mache ja was dagegen. Ich tue ja was. Ich gehe ja ins Gym. Mhm. Ich gehe ja dann laufen. Und da ist es ganz, ganz schwierig, dann die Hebel anzusetzen. Da bedarf es wirklich guter Freunde, guter Menschen, die liebevoll, achtsam, beharrlich, aus dem Herzen heraus, in vollster Präsenz und Liebe sagen, du weißt, das ist mir aufgefallen. Du redest viel vom Essen, du gehst viel ins Fitnessstudio und so weiter. Was uns ja auch jetzt zu dem Thema bringt, zu dem Punkt, wie geht man um, wenn man es bemerkt?
Aber das ist wirklich interessant und das war mir auch nicht so bewusst, dass ja natürlich, man hat auf der einen Seite diese Essstörung, wo man den Bezug zum Essen sozusagen verloren hat und gleichzeitig diesen Hebel des Sportes, wo man sich denkt, naja, der Sport ist ja was Gutes per se und kann ja nicht schlimm sein, weil es ist vielleicht mit dem Essen passt es nicht so, aber ich tue ja schon was. Und dass man da gar nicht so erkennt, dass es doch tatsächlich ein Problem ist und dass es tatsächlich eine Essstörung ist, weil man hat ja eigentlich schon irgendwo die Lösung gefunden.
Den Lösungsansatz genau. Und das mache ich regelmäßig und ich bin diszipliniert. Ich mache es ja. Ich tue ja was.
Interessant.
Ja.
Ja, jetzt sind wir bei der Familie, beim Umkreis. Wie geht man denn als, sage ich mal, Bekannte, Verwandte, Partnerin, Partner um, wenn man merkt, ich glaube, der Mann, in dem Fall reden wir jetzt von den Männern, hat sich beim Essen verloren. Was kann ich machen?
Wiederum hier möchte ich nochmal einwerfen, ich bin kein Coach. keine Therapeutin, kein Mediziner. Ich bin eine, die es selbst erfahren hat und es sich jetzt als Autorin zur Aufgabe gesetzt hat, darüber aufzuklären. Ich kann nur sagen, was mir geholfen hat und was im Umkreis den Menschen geholfen hat, mit denen ich mich austausche. Der erste Schritt ist, den Menschen als das zu sehen, was sie sind. In sich wunderbare Menschen, die jetzt ein Problem haben, dass man ihnen keinen Vorwurf macht, dass man es liebevoll angeht, so ein Gespräch. Ich sage da immer, die beste Hilfe ist, wenn man selbst voll präsent ist. Ich habe dieses Beispiel im Buch angeführt, die gute Freundin, deren Tochter mit 32 Kilo im Krankenhaus war und die wirklich ein jetzt 3 Jahre später voll gesundet ist. Es ist wunderbar, diese junge Frau jetzt zu sehen mit ihren 17 Jahren. Die hat ein ganz normales Körperbild entwickelt, die war abgemagert, die war einen Monat im Krankenhaus. Und die Mutter hat in den ersten Monaten, hat sie mir gesagt, Willi, ich war immer da, I listened, I listened, I listened, sie ist englischsprachig. Ich war immer da, wenn meine Tochter gesagt hat, jetzt, ah, das darf ich nicht essen, schau, und das sind die Kalorien und das darf ich auch nicht, war ich immer da und habe gesagt, bist du sicher, dass du das jetzt denkst oder ist das nicht dein kleiner Suchtgedanke, der so denkt? Und sie war präsent. Sie war präsent, sie war immer da. Und bei der Familie, muss ich auch dazu sagen, was ein Geschenk war, war, dass der Vater auch involviert war. Natürlich war er nicht 100% anwesend, aber er hat erkannt, dass seine Prinzessin, meistens sind die Töchter eine Prinzessin für alle Väter, egal wie alt die Tochter dann ist, dass die jetzt ein Problem hat, dass sie nicht alleine ist, dass es eine Krankheit ist, die so viele Jugendliche betrifft und dass das lösbar ist. Und umso früher du ansetzt und wirklich den Kindern, für mich sind das immer noch Kinder, so früh wie möglich du eben ansetzt, desto schneller kannst du das umlegen. Ich kenne sehr, sehr viele, die sehr erfolgreich, es hat Jahre gedauert, aber sehr erfolgreich aus dieser Krankheit rausgegangen sind. Von Magersucht, Binge-Eating, Bulimie. Eine ganz liebe Freundin von mir, die ist jetzt etwa 40, hat mir gesagt, dass sie, ich kenne sie jetzt seit 20 Jahren, dass sie in den ersten Jahren ganz stark eine Sportbulimie gehabt hat, dass sie auch ab und dann auch erbrochen hat, aber vorwiegend immer Sport gemacht hat. Und es war dann auch mir neu, habe ich gesagt, ah ja, das exzessive Fitnessstudio, ah ja, genau. Und das ist ja die Frage, wann beginnt eine Splee, wie wir sagen auf Oberösterreichisch, eine zwanghafte Neurose zu werden und wann wird die zwanghafte Neurose eine Sucht? Das ist eben wie beim Alkohol. Wann wird der Alkoholkonsum zu einer Sucht? Der eine braucht heute in der Früh um 10 schon sein Bier, Frühschoppen. Gott sei Dank gibt es diese Begriffe. Ja, so,
das ist kann man es auch gut verstecken natürlich, ja? Hinter solchen Begriffen. Mhm. Ja. Mhm.
Der andere trinkt bis am Abend gar nichts, 2 Flaschen Wein aber täglich. Wann spricht man von einer Abhängigkeit? Das ist diese Diffizile. Mir geht es eben darum zu sagen, das ist so bald wie möglich anzusprechen, liebevoll, es gehört aufgeklärt, es darf nicht sein, dass wir 17-jährige Schülerinnen haben, die sagen, ich kenne keine Freundin, die es nicht hat.
Oder eben auch Schüler, einfach die, sagen wir, Buben und Männer da nicht einfach zu ignorieren, weil das betrifft es halt nicht. So ist es eben nicht. Das kann tatsächlich jeden betreffen. Und ich glaube, das Wichtige ist auch, dass man sich dann auch Hilfe holt. Dass man sich nicht, dass man eben nicht glaubt, man ist auf sich alleine gestellt, sondern dass man sich professionelle Hilfe holen kann und darf und dass man sich dafür auch nicht unbedingt schämen muss. Weil ich glaube, auch das spielt bei ganz vielen und ich glaube, das sind Männer vielleicht sogar noch gefährdeter als Frauen, zu sagen, also zum Psychologen gehe ich nicht, weil was würden denn dann die Leute sagen? Also ich glaube, dieses Schamgefühl ist auch etwas, was ganz tief in uns drinnen steckt.
Ja, noch dazu bei Männern muss man wirklich dazu sagen, erschwerend kommt hinzu, dass es eben das Stigma der Frauenkrankheit hat. Nicht? Also erstens, ich rede nicht über meine Probleme, schon gar nicht. Und dann, ich habe doch nicht, das haben nur die Mädeln, ich nicht. Gott sei Dank gibt es diese Leuchttürme der Hoffnung, wie du eben sagst, auch prominente Männer, die darüber sprechen.
Und dann hoffen wir, dass wir auch jetzt mit unserem Gespräch vielleicht ja den einen oder anderen auch ein bisschen zum Nachdenken gebracht haben, einmal sich selbst zu durchleuchten, zu schauen, okay, ist mein Zugang zum Essen ein gesunder? Könnte ich etwas machen? Ist es nur eine Diät, die ich gerade mache oder ist es vielleicht auch schon um den Ticken zu bald, dass wir vielleicht, und ich spreche immer so gerne über Vorsorge und deshalb ist ja so Aufklärung auch ganz wichtig, dass ich sage, okay, vielleicht kann ich das Ruder noch herumreißen, bevor es eben in die Sucht geht, bevor ich in eine Richtung gehe, wo ich sage, da wird es dann echt schwierig herauszukommen, vor allem, wo man es alleine vielleicht nicht mehr schafft. Und vielleicht haben wir zwei jetzt einen kleinen Beitrag geleistet.
Ich hoffe es,
die Welt doch ein Stückchen besser zu machen und gesünder und glücklicher. Und darum geht es ja unterm Strich auch in diesem Podcast. Ich sage vielen Dank für deine Einblicke. Zum Abschluss eine Frage. Was ist denn die eine Sache, die du täglich machst, die dich gesünder und glücklicher macht?
Meditation. Tägliches Ausschalten, indem ich in mir wieder in mich einschalte. Das nennen wir heute Meditation, das nennen wir Achtsamkeit, aber diese oder Mindful Moment, das mache ich täglich, manchmal mehrere Mal am Tag, weil ich es brauche.
Und du hast mir vorher auch gesagt, das ist etwas, was man auch als Kind schon machen und lernen kann, weil es mir vielleicht hilft.
Das wäre so schön, wenn wir das tatsächlich als Pflichtfach in der Schule, in den Volksschulen einführen können, den Kindern in Zeiten wie Social Media wirklich auch das Werkzeug mitzugeben. Wir können nicht das Außen ändern. Wir können nicht die Realität ändern, dass wir in diesem Social Media Vergleich Wahn leben. Aber wir können unseren Kindern mitgeben, dass sie so früh wie möglich lernen, einzuschalten, in sich selbst einzutunen, sich spüren, sich wahrnehmen und zu sagen, ja, das bin ich, ich habe die und die Bedürfnisse, da ist mein Atem, da bin ich. Und das wäre wunderschön, wenn wir mit Prävention, wie eben Meditationshilfen und so weiter und Aufklärung beitragen können, dass unsere Kinder da gewappnet sind.
So wollen wir es hoffen und vielen Dank, dass du uns ein Stück in diesen Weg weitergebracht hast. Danke für das wundervolle Gespräch und auch für deine Offenheit. Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen, dass du so offen darüber sprichst, über deine Erfahrungen. Das ist nicht selbstverständlich. Also auch an dich ein großes Dankeschön.
Ich sag das danke. Ich danke für das Gespräch.
Sehr gerne. Und wenn Sie jetzt das Gefühl haben, ja, diese Dinge, die kommen mir bekannt vor, ich glaube, auch bei mir stimmt was nicht, wenn es ums Essen geht, um mein Essverhalten, dann sollten Sie sich Hilfe holen. Denn Essstörungen sind schwere psychische Erkrankungen, die unserem Körper und unserer Psyche massiv schaden. Und Hilfe holen hilft einfach. Und hier gibt es Ansprechpartner für eine psychotherapeutische Behandlung in Oberösterreich und das ist beispielsweise die Clearingstelle für Psychotherapie, die der Verein ProGES gemeinsam mit der Oberösterreichischen Gesellschaft für Psychotherapie betreibt. Hier erhalten Betroffene erste Beratung und Unterstützung durch ausgebildete Psychotherapeutinnen und Therapeuten und das ist völlig kostenfrei. Also gerne, wenn Sie jetzt das Gefühl haben nach diesem Podcast, ja, stimmt, bei mir passt das auch nicht ganz. Vielleicht sollte ich mit jemandem drüber sprechen. Alle Infos dazu gibt es auf www.clearingstelle.net. Also an dieser Stelle gerne mal schauen, sich auf der Website umsehen, damit es Ihnen bald besser geht. Ich sage danke auch fürs Zuhören. Für alle, die sich für Gesundheitsthemen interessieren, gerne jeden Mittwoch den Gesundheitsteil der oberösterreichischen Nachrichten lesen. Alles gesammelt auch auf nachrichten.at/Gesundheit. Alle Podcast-Folgen zum Nachhören gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auch hier über Kommentare oder positive Bewertungen. Das freut uns natürlich auch sehr. Und lies und hör was Gescheites, heißt das auch immer hier zum Schluss. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.